Sind die Lichter angezündet, Freude zieht. Ja, ist denn schon wieder Weihnachten, Mensch? Dieser inaktive Podcast meldet sich auch immer nur einmal im Jahr. Und ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dein gutes Mietrecht. Nach einem Jahr Pause und dem wiedergebrochenen Versprechen, dass ich dann doch mal wieder die eine oder andere Mietrechtsfolge hier im Jahr droppe, ist tatsächlich wieder daraus nichts geworden und nunmehr ist aber auf jeden Fall eins sicher, nämlich die Weihnachtsfolge. Und ich hatte ja letztes Jahr recht viel tatsächlich, viele Fragen beantwortet von Zuhörerinnen und Zuhörern, von Mieterinnen und Mietern, die sich hier mit einigen Problemen herumschlagen mussten. Das ist auch relativ gut angekommen. Ich kriege auch immer wieder Feedback, dass ich eigentlich viel mehr podcasten soll. Naja, viel Arbeit und auch viel in der Familie hat mich letztendlich davon abgehalten. Ich werde es mir nächstes Jahr wieder vornehmen und ich weiß wahrscheinlich, dass ich ohnehin wieder scheitere, aber so ist es dann halt. Auf jeden Fall möchte ich jetzt euch hier an den Endgeräten noch den ein oder anderen Gedanken mitgeben und dies dann hier auch nochmal als Tipps verstanden wissen, wie man letztendlich mit den Vermietern umgehen kann, welche Rechte man hat und wie man sich auch gegen Übergriffigkeiten zur Wehr setzen kann. Was ist eigentlich wohnungspolitisch tatsächlich in diesem Jahr passiert? Naja, wir hatten ja diese vorgezogene Bundestagswahl im Februar. Das war ja alles dann im letzten Jahr zumindest dann so ein bisschen heute die Polter gegangen. Jeder erinnert sich noch an diese eine Woche, wo Trump in den USA gewählt wurde, hier alle ein bisschen aufgescheucht waren und dann auf einmal die Ampel zerbrach. Die Fortschrittskoalition, die relativ wenig Fortschritte bei der Wohnungs- und Mietenpolitik gebracht hatte, da stand im Koalitionsvertrag, da standen ein paar gar nicht mal so unschlaue Sachen drin. Umgesetzt war da nichts. Ich habe das einmal in der Zeitschrift Mieterecho von der Berliner Mietergemeinschaft da nochmal zusammengetragen und auch jetzt in der jetzt gerade erschienenen Ausgabe ausgewertet, wie jetzt der neue Koalitionsvertrag von SPD und CDU sich jetzt zur Mieten- und Wohnungspolitik stellt. Es ist einiges drin in Bezug auf den sogenannten Bauturbo. So ähnlich hat es allerdings auch schon die Ampel gedacht, wie man jetzt den Wohnungsbau entsprechend beschleunigt. Aber wir wissen, dass da die Ziele, die hochgesteckten, dann unter der Frau Geiwitz da dann doch recht, dann nicht so, dass die noch nicht so richtig eingehalten worden sind. Daran erinnert ihr euch vielleicht. Und gut, diesbezüglich ist in diesem Jahr schon ein bisschen was passiert, was das Baurecht betrifft und so weiter. Da sind ein paar Sachen schon eingehalten worden. Allerdings mietenpolitisch jetzt so für die Bestandsmieten und auch insbesondere, was da so zum sozialen Wohnungsbau steht, das ist zumindest für diejenigen, die tatsächlich dann als Mieterinnen und Mieter davon betroffen sind, wenig erfreulich. Jedenfalls alles sehr, sehr vage. Ja, das hatte ich wie gesagt, in der Zeitschrift Mieterecho. Ich gucke mal, dass ich die Artikel, die beiden in die Podcast-Beschreibung hineintue, dann kann man das nochmal nachlesen. Aber es ist sehr, sehr dürftig. Jetzt kann man natürlich sagen, na gut, das ist erstmal so ein Vertrag, das sind so Absichtserklärungen und so. Aber da waren beispielsweise die Absichten, auch wenn sie dann im Endeffekt nicht umgesetzt worden sind, da waren die Absichten von der Ampelkoalition wesentlich konkreter. Und hier bleibt das alles relativ dünn. Also zumindest als Bestandsmieter, mal abgesehen davon, dass die Mietpreisbremse verlängert wurde, ist ja auch erstmal eine gute Sache, aber viel steht da jetzt erstmal noch nicht drin. Da waren, wie gesagt, in der Ampel durchaus ein paar mehr Ansätze, die allerdings dann offenbar auch nicht ihre Finalisierung gefunden haben. Genau, ansonsten ich guck mal, wie gesagt, dass ich, wie gesagt, im nächsten Jahr nochmal ein bisschen schaue, dass vielleicht das eine oder andere Urteil ich nochmal vorstelle, aber wie gesagt, verlasst euch nicht drauf. Hat ja in den letzten Jahren auch immer nur so mäßig geklappt. Ansonsten ist der Podcast immer noch einer, das wird mir immer wieder gespiegelt im Alltag, der zumindest in der Form, als dass er da so eine Art Lexikon darstellt für diejenigen, die tatsächlich irgendwie mal was nachschlagen, in Anführungsstrichen wollen. Also so Sozialarbeiter sagen mir das teilweise immer, dass die so, wenn sie Leuten helfen wollen, bei einer Kündigung, bei Betriebskosten, bei einer Mieterhöhung oder so, dann haben sie mit den Podcast-Folgen hier gegebenenfalls immer so eine Art Nachschlagewerk, hören mal drüber nach und entscheiden sich im Zweifel, selbst wenn sie da nicht weiterkommen, weil sie dann merken, okay, gut, da habe ich ein paar erste Tipps, aber ich muss dann doch mich weiter zur Wehr setzen, entscheiden sich dann entsprechend in eine Mieterberatung ihres Vertrauens vor Ort in Berlin, zum Beispiel die Berliner Mietergemeinschaft, aufzusuchen und dort gegebenenfalls dann die Beratung oder die Erkenntnisse zu vertiefen um sich entsprechend zur Wehr zu setzen. Ansonsten muss ich sagen, dieses Jahr war so, dass ich sehr viele Beratungen durchgeführt habe und es immer wieder so ein Stück weit dasselbe ist, was einem auffällt. Ja, zum einen natürlich rechtswidrige Mieten, Gestalt der Mietpreisbremse. Dann ist natürlich in Berlin jetzt insbesondere ein neuer Mietspiegel herausgekommen. Entsprechend viele Mieterhöhungen sind, wobei der ist jetzt letztes Jahr schon rausgekommen, das ist Quatsch. Aber trotzdem sind natürlich permanent die Mieterhöhungen. Nächstes Jahr kommt auch wieder ein neuer und die Mieterhöhungen sind aber permanent am Laufen. Und man merkt immer wieder, also im Prinzip kann man sagen, 2/3 der Mieterhöhungen sind falsch. 1/3 geht ungefähr durch. 1/3 muss man vielleicht eine Teilzustimmung machen, aber auch nicht alles. Und das andere Drittel sind Mieterhöhungen, die nicht wirksam sind. Also es lohnt sich tatsächlich immer. Indexmietverträge hatte ich so einen jetzt auf dem Tisch, wo auch die Indexmietvertragsklausel unwirksam ist und man dann in den Mietspiegel gerutscht ist, was meist einen gewissen Vorteil hat. Wobei auch jetzt die Mieterhöhungsspannen bei Indexmietverträgen, jetzt nachdem sich das ein bisschen beruhigt hat nach dem Ukraine-Krieg, der war ja so ein bisschen wegen der Energiepreise der Auslöser, dass sogar die Indexmietverträge erhebliche Mietsteigerungen zuließen, weil die immer den Bezug nehmen zum Verbraucherpreisindex und der ist da massiv in die Höhe geschossen durch die hohen Energiepreise und die Inflation, die damit einherging. Und ansonsten die Klassiker, ne? Also Betriebskosten, rechtswidrige Mieten hatte ich schon genannt, Untermieterlaubnisse immer so als Hebel, um gegebenenfalls sich den Mietpreis noch leisten zu können. Das sind so die Klassiker, mit denen man so im Alltag zu tun hat. Sind auch langsam wieder so Modernisierungen sind wieder am Laufen. Da gibt es dann insbesondere natürlich die Frage der Mieterhöhung, die immer da ein Thema ist. Die war eine Zeit lang nicht so State of the Art in Berlin, weil die Kredite dann doch nicht mehr so locker bei den Banken saßen. Und das war, meine ich, so der Hauptgrund, sodass tatsächlich Modernisierung und Mieterhöhungen in dem Stil nicht mehr so häufig waren, wie ich das noch vor 10 Jahren erlebt habe. Aber die scheinen jetzt wieder im Kommen zu sein und auch insbesondere Beeinträchtigungen der Mieter durch dann entsprechende Lärmbelästigung und so weiter und die Verweigerung teilweise auch von Vermietern, Umsatzwohnungen oder ähnliches zu stellen, um da gegebenenfalls Rücksicht zu nehmen, auch bei Leuten, die, was weiß ich, schwere Krankheiten haben und so. Also das ist schon übel. Und Instandsetzung, Mietmängel ist auch ein ganz großes Thema. Also es sind immer so die Big Five. Ich habe wahrscheinlich jetzt 6 Sachen aufgezählt, aber die sind ein Dauerthema. Und ja, insbesondere jetzt bei Instandsetzungen, viele Klagen, die ich da gerade führen muss. Und ja, das liegt auch daran, dass die Vermieterseite aufgrund der gestiegenen Preise und ja auch der Firmen, die da nicht so schnell aktiv sind, dass man da dann auch gegebenenfalls lieber den Mieter ein bisschen im Schimmel oder bei undichten Fenstern oder ähnliches stehen lässt. Kautionen sind ein Thema immer, die man dann gegebenenfalls durchklagen muss und wo dann irgendwie Wunder, was für komische Gegenansprüche aus der Luft gezaubert werden. Naja, die Klassiker, die wir, wie gesagt, in den alten Podcast-Folgen alle mal von mir irgendwie mal dargestellt bekommen haben. Ja, ansonsten, bevor wir dann praktisch dieses Podcast ja mit einer Folge abschließen, werde ich jetzt einfach mal die Fragen, die ich hier bekommen habe, die sind teilweise ein bisschen älter, teilweise ein bisschen jünger. Ich habe die jetzt einfach mal hier alle gesammelt und muss auch zugeben, ich habe die jetzt nicht sonderlich vorbereitet. Das heißt also, ich werde die jetzt einfach spontan on the fly beantworten und also erst vorlesen, dann ein paar Gedanken dazu äußern und dann hoffe ich, wenn ihr so einen ähnlichen Fall hattet oder möglicherweise identisch, weil meistens sind dann, wie gesagt, dann schon irgendwann die Fragen, die die Leute als Mieterinnen und Mieter haben, die sind dann oft recht identisch. Dann werdet ihr sicherlich auch was mitnehmen können, weil ihr euch da bestimmt wiedererkennen werdet. Davon bin ich überzeugt. Also fangen wir mal an. Nach und nach gehen wir mal in die einzelnen Fälle rein und freue mich auf jeden Fall dann über Feedback. Wenn gegebenenfalls da auch noch Fragen sind, dann können wir die auf jeden Fall dann spätestens im nächsten Jahr besprechen. Gut, also dann los geht's in die Mietersprechstunde hier. Die Frage ist, der Hauptmieter hat die Wohnung fristgerecht gekündigt. Ich würde gerne einen Monat vorher als Untermieter ausziehen. Muss ich mich jetzt an seine Kündigungsfrist halten oder kann ich den Untermietvertrag ebenfalls beenden mit einer Frist? Ich glaube, die Frage ist eigentlich recht leicht zu beantworten. ne, man hat ja so als Untermieter immer mal wieder tatsächlich das Problem, dass gegebenenfalls nicht so eine Kongruenz, also so ein Gleichlauf von Hauptmietvertrag und Untermietvertrag besteht. Dass zum Beispiel, was ja auch mal passieren kann, der Hauptmieter fristlos gekündigt wird, weil er beispielsweise Mietschulden oder sowas hat. Naja, und dann steht man da so ein bisschen da, weil der eigene Vertrag möglicherweise noch länger läuft. Im Prinzip sind hier zwei Sachen zu sagen. Also erstens kann man ganz klar beantworten, nein, man muss sich da jetzt nicht kongruent oder gleichlaufend verhalten. Wenn man, und das ist dann der zweite Punkt, wenn man im Untermietvertrag gegebenenfalls eine kürzere Frist hat zur Kündigung, dann kann man die auch sofort ausspielen, jederzeit. Das kommt letztendlich dann auf den Vertrag an. Das sagen die Juristen ja immer, erstmal guckt man in den Vertrag im Zivilrecht und dann gegebenenfalls noch ins Gesetz. Und hier ist es dann so, also wie gesagt, mehr Informationen habe ich hier nicht, aber ich muss jetzt nicht, also wenn ich eine 2 Wochen Kündigungsfrist gegebenenfalls hätte und der Hauptmieter halt noch die klassische 3-Monats-Frist ausgelöst hat, dann kann man da tatsächlich recht einfach sagen, gut, ich kündige vorher und ziehe vorher aus. Man muss sich da nicht dran halten. Ja. Das Einzige, was manchmal umgekehrt sein kann, ist, dass der Hauptmieter, wenn er denn die Wohnung kündigt und obwohl man als Untermieter gern noch drin bleiben würde, dass der dann praktisch aber nach unten hin, also zum Untermieter hin, den Untermietvertrag kündigt, um halt praktisch nicht schadensersatzpflichtig zu werden gegenüber dem Untermieter, der gegebenenfalls ja länger dort wohnen hätte wollen. Das kann dann schon mal sein, da sollte der Hauptmieter dann drauf achten, dass er das Gleichlaufen der Verträge praktisch dann herstellt. Aber prinzipiell ist das erstmal so, als Untermieter kann ich, wenn ich eine kürzere Kündigungsfrist habe, auf jeden Fall die auslösen und muss mich dann nicht an die Pflichten, die der Hauptmieter gegenüber dem Vermieter, dem Obervermieter hat, da muss ich mich nicht dran halten. Nächste Frage. Hallo, mir wurde zwecks eines gemeldeten Mangels Mietminderung schriftlich zugesichert. Jedoch beharrt der Vermieter, die Mietminderung erst dann zu gewähren, wenn der Mangel behoben wurde. Es sind aber 7 Monate her. Was kann ich tun? Okay, ja, also das ist ja dem Grunde nach offenkundig erstmal ein Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter, welches sachlich offensichtlich funktioniert, ursprünglich jedenfalls. Es ist gar nicht so selten, dass so ein Vermieter auf Mietminderungsansprüche, die man geltend machen will, Klammer auf, ihr erinnert euch an die Folge dazu, wenn man einen Mietmangel hat, sollte man erstmal davon absehen, selber die Minderung vorzunehmen, weil man immer ein bisschen geneigt ist, als Mieter gegebenenfalls gierig zu sein und etwas mehr in die Tasche zu stecken. Und dann entsteht, wenn es zu viel ist, gegebenenfalls ein Mietrückstand, der zur Kündigung berechtigt. Da warne ich immer, deswegen lieber immer die Miete unter Vorbehalt bezahlen, wenn man einen Mangel hat. Hinterher, so scheint es ja auch in dem Fall zu sein, hinterher dann tatsächlich das Geld sich zurückzuholen, ist dann möglicherweise erstmal einfacher, gegebenenfalls über ein gerichtliches Verfahren, wo der Richter dann halt feststellt, wie viel Mietminderung dann wirklich garantiert werden muss. Da muss man halt sagen, dann hat man die Sicherheit, dass man keinen Kündigungsrückstand oder sowas generiert, wenn man erstmal unter Vorbehalt zahlt. Gut, hier ist es ja so, dass der Vermieter offenbar ursprünglich durchaus gesagt hat, ja, eine Mietminderung ist hier zugesichert. Aber er will sie erst nachdem der Mietmangel beseitigt wurde, zurückerstatten. Kann man so machen? Ich meine, wenn der Vermieter sowieso eine Mietminderung zusichert und sie auch beziffert, ja, 20%, ja, muss man immer von der Bruttomiete nehmen. Machen wir 20%, dann kann man das auch schon mindern. Da muss man jetzt nicht abwarten, bis der Mangel behoben wurde. Das Gesetz sagt da ganz klar, wenn der Mangel da ist, hat man Recht auf Minderung. Ne? Ich mache das nur praktisch immer lieber so, weil ich, wie gesagt, erstmal möchte, dass kein kündigungsrelevanter Rückstand entsteht und dann zahle ich die Miete halt immer gern unter Vorbehalt erstmal. Wenn man sich nicht einig ist mit dem Vermieter über die konkrete Höhe der Mietminderung. Wenn man sich da allerdings einig ist, dann kann man sofort mindern. So, hier waren die sich ja offensichtlich, weiß ich nicht, ob es jetzt wegen der Zahlen schon, ob da schon eine Einigkeit bestand. Es scheint mir jetzt erstmal vielleicht nicht so. Eins ist jedenfalls Fakt, wenn der Mangel behoben wurde, darauf kommt es gar nicht so sehr an, wie es hier dargestellt ist. Es kommt letztendlich darauf an, dass ein Mangel da war. Und wenn man sich da wegen der Zahlen nicht einig ist, dann sollte man auf jeden Fall jetzt hier zur Beratung gehen, sich die Mietminderung für den Mangel ausrechnen lassen und für die 7 Monate oder beziehungsweise für die Zeit des Mangels, hier steht jetzt 7 Monate her, weiß jetzt nicht, wie lange der Mangel bestand, aber für die Zeit der Minderung den Betrag ausrechnen lassen und dann zurückverlangen von dem entsprechenden. Wenn der Mangel jedenfalls behoben wurde, dann ist spätestens die Miete entsprechend zurückzuverlangen. Man sollte dann eine Frist setzen und mit dem ausgerechneten Betrag an den Vermieter herantreten. Sollte der Vermieter dann nicht reagieren, hilft nur noch die Klage der überzahlten Miete. Frage: Darf mein Vermieter auch noch nach über 14 Monaten nach dem Auszug von mir Schadenersatz für eine Schimmelbehandlung fordern, wenn ein kleiner Befall im Wohnzimmer im Übergabeprotokoll dokumentiert wurde, normal verjährt nach 6 Monaten. Ja, völlig richtig. Der Fragesteller kennt hier schon die kurze Verjährungsfrist im, oh, jetzt muss ich gucken, ich glaube, es ist 548a BGB. Aber das prüfe ich gleich nochmal on the fly hier nach, weil wir wollen ja hier keine Fake News verbreiten. So, es war schon mal falsch, es wäre Fake News. Da muss ich nochmal dann 548 ohne klein a. Da steht drin, die Ersatzansprüche des Vermieters wegen Veränderungen oder Verschlechterungen der Mietsache verjähren in 6 Monaten. Insofern hat der Fragesteller hier eine berechtigte Frage gestellt und er kann die Einrede der Verjährung für den Fall, dass hier offenbar, das ist ja die Behauptung zumindest, sollte man aber auch immer überprüfen, ja, ob man als Mieter überhaupt dafür verantwortlich war. Ja, gut, wenn man schlecht geheizt hat und nicht gelüftet und so, das ist immer der Vorwurf der Vermieter, Klammer auf, das ist in der Regel schon durchaus, in der Regel würde ich vielleicht nicht sagen, aber es ist schon eher eine Ausrede und oftmals sind es dann eher bauliche Mängel, die zum Schimmelbefall führen. Aber unterstellen wir hier mal, der Vermieter hat hier gar nichts falsch gemacht, der Mieter hat den Schimmel verursacht, sollte man wie gesagt trotzdem immer prüfen. Dann ist es tatsächlich so, wenn da jetzt ein Schadenersatz draus resultiert, dann verjährt das wirklich nach 6 Monaten. Was trotzdem, und das ist immer wichtig, das steht hier jetzt nicht in der Fragestellung, was trotzdem aber sein kann, ist, dass das mit der Kaution verrechenbar ist, ja, weil man da im Gesetz sagt, weil das Gesetz uns da sagt, wenn sich diese Forderungen, also Kautionsrückzahlung und auch Anspruch auf Schadenersatz wegen der Schimmelbehandlung hier, wenn die sich mal unverjährt gegenübergestanden haben, und das waren sie möglicherweise innerhalb dieser 6 Monate, ja, dann ist es tatsächlich so, dann kann da das noch von der Kaution abgezogen werden. Also insofern, vielleicht war es mit der Kaution hier alles kein Thema, dann kann man dem Fragesteller sagen, nee, das ist auf jeden Fall verjährt, erhebe unbedingt die Einrede der Verjährung. Ansonsten, wenn es mit der Kaution im Zusammenhang steht, geh in die Beratung und check das nochmal. Habe eine Mieterhöhung von 42 Euro erhalten, wohne in Berlin-Lichtenrade. Meine Frage ist, ob dies rechtens ist. Ganz klare Antwort, bitte unbedingt in die Mieterberatung gehen, so ohne Material und ohne konkrete Fragestellungen, die sich daraus ergeben. Insbesondere muss man ja checken, was als Grund für die Mieterhöhung vorgetragen wurde. Ist es eine Indexmiete, ist es ein Mietspiegel, der da zum Gegenstand der Mieterhöhung gemacht wurde oder Vergleichswohnung? Das muss man prüfen. 42 Euro, daraus kann man erstmal nichts entnehmen. Ich empfehle immer, eine Beratung der Berliner Mietergemeinschaft aufzusuchen, denn das ist die beste Mieterorganisation in Berlin. Ich kann es aus Erfahrung sagen. Und dann kann man das prüfen lassen. Und wie ich vorhin schon sagte, Mieterhöhungen sind zu 2/3 in der Regel angreifbar. Da kann man bares Geld sparen. Guten Tag. Ich habe bezüglich meines Auszugs aus der Mietwohnung eine Frage. Mein Vermieter verlangt, dass ich schon bei Einzug bestehende Lampen entferne. Da ist meine Frage, ob ich das tun muss. Vielen Dank, mit freundlichen Grüßen. Ja, das ist in der Tat die Frage, wie das dann bei Vertragsschluss und bei Einzug verhandelt wurde. Grundsätzlich ist es erstmal so, dass die Dinge, die schon in der Wohnung waren, und damit auch dann Gegenstand des Mietvertrages. Das sind dann, die stehen dann im Eigentum des Vermieters. So ist es auch hier mit den Lampen. Man sollte gucken, dass man solche Fragen bereits bei Vertragsschluss auch bereits klärt, also am besten im Übergabeprotokoll auch festhält, dass hier welche Materialien schon in der Wohnung vorhanden waren. Denn hinterher ist es dann möglicherweise eine schwierige Beweisfrage, wenn der Vermieter dann einfach behauptet, ja Moment mal, die Lampen, die kenne ich gar nicht, habe ich nie gesehen, das ist von Ihnen, machen Sie die sofort ab. Klar, man hat vielleicht Zeugen vom Umzug, die so ein bisschen bestätigen können, dass die Lampen schon da waren. Man kennt vielleicht noch den Vormieter, hat da noch Kontakt, der sagt, ja stimmt schon, waren schon meine, ich habe die halt drin gelassen, hat sich keiner drum geschert, aber deine sind's nicht. Ne? Das sind dann halt so Beweislastthemen, die man gegebenenfalls, wenn die dann vom Vermieter entfernt werden und von der Kaution abgezogen werden, die man dann diskutieren muss. Grundsätzlich, rechtlich ist es erstmal so, was schon in der Wohnung ist und was ich nicht ausdrücklich in mein Eigentum mit einbeziehe, das kann ich auch wieder drin lassen, wenn ich ausziehe. Kann der Vermieter Miete verlangen, wenn die Schlüsselübergabe vor dem eigentlichen Mietbeginn erfolgt? Theoretisch erstmal nicht. Denn es gibt einen konkreten Vertragsbeginn und wenn der Vermieter dann aus Kulanz vorher den Schlüssel übergibt, ja gut, dann ist das erstmal im Zweifel eine Übergabe der Mietsache zuvor, was vielleicht nicht vertraglich geschuldet ist, ganz klar. Was der Vermieter aber dann letztendlich offenbar aus kulanter Weise so in die Wege geleitet hat. Wenn das nicht irgendwo geregelt ist, dann wird immer so ein bisschen aus dem Empfängerhorizont heraus beurteilt. Das heißt praktisch, wie muss es der Mieter in dem Moment gesehen haben, wenn ich früher den Schlüssel kriege? Muss ich das so gesehen haben oder muss ich das so sehen, dass der Vermieter jetzt hier Geld dafür haben will, wenn er noch zwei Wochen früher praktisch schon zwei Wochen früher den Schlüssel übergibt? Oder muss ich das als nette Geste nehmen? Und ich würde erstmal sagen, das würde ich erstmal als Mieter als nette Geste sehen. Ansonsten muss ich als Vermieter eben ausdrücklich das dann mit dem Mieter vereinbaren. Nächste Frage. Sehr geehrte Damen und Herren, mich beschäftigt eine Frage zur möglichen Kündigung des befristeten Mietvertrages eines WG-Zimmers. Wie kann ich aus dem Vertrag vorzeitig austreten, da ich die Ausbildung abgebrochen habe? Wohnsitz abgemeldet. Naja, das kommt ganz konkret auf die Vertragskonstellation an. Es mag ja sein, dass der Grund, warum man diese Wohnung oder diese Wohngemeinschaft hier angemietet hat, dass der entfallen ist, wenn die Ausbildung erledigt ist. Das kann schon sein. Nur das entbindet einen nicht aus der vertraglichen Verpflichtung. Das heißt also, wenn es da, wie es hier so ist, einen befristeten Mietvertrag gab, der offenbar auch ein bisschen vielleicht gebunden war an die Zeit der Ausbildung, vielleicht 3 Jahre oder so, also dass es so einen 3-jährigen Kündigungsverzicht gab. Ja gut, dann habe ich hier das Problem, dass ich dann zumindest erstmal weiter an den Vertrag gebunden bin. Es sei denn, im Vertrag ist in irgendeiner Art und Weise niedergelegt, dass dort gegebenenfalls ja eine Bindung an diese entsprechende Ausbildung zum Beispiel besteht. Dürfte aber selten der Fall sein. Also insofern, wenn man hier ein WG-Zimmer hat und es ist befristet und es gibt einen Kündigungsverzicht, kann ich allenfalls, wenn ich dann dort nicht mehr leben mag, weil dann halt die Ausbildung zu Ende ist und ich auch keine neue dort an dem Ort anfangen möchte, kann ich mir nur überlegen, ob ich dieses Zimmer gegebenenfalls untervermiete. Mich mit demjenigen, der da im Hauptmietvertrag ist, verständige, dass das geht. Also das muss erstmal dem Grunde nach dann als berechtigtes Interesse auch gelten. Aber man hat jetzt nicht den Anspruch, einfach vorzeitig zu kündigen oder sowas. Da ist man erstmal an den Vertrag leider gebunden. Das muss man dann erstmal so festhalten. Ansonsten in die Mieterberatung gehen und sich den Vertrag nochmal genauer angucken. Es könnte sein, dass die Befristung gegebenenfalls unrechtmäßig ist und dass man anderweitig aus dem Vertrag rauskommt. Da kann es schon noch Möglichkeiten geben, aber dem Grunde nach ist jetzt rein die Tatsache, dass der Zweck der Bewohnung dieser Wohnung, ja, die Ausbildung, dass die beendet wurde, per se jetzt erstmal kein Grund, einfach auch aus dem Mietvertrag auszuscheiden. Sehr geehrter Herr Schauer, im September habe ich meinem Vermieter Mängel an den Fenstern in meiner Mietwohnung gemeldet. Die Fenster sind nach meinem Empfinden undicht. Es zieht und es ist fußkalt. Es betrifft nur zwei Räume in der Wohnung. Mehr stand hier tatsächlich nicht, aber vielen Dank für die Frage. Eine Klassikerfrage, ne? Also zwei Räume in der Wohnung spielt keine Rolle. Selbst wenn es nur ein Raum wäre, wo ein Fenster undicht ist und es deswegen zieht und es fußkalt ist, dann ist es ein Mangel, ganz klar. Und dann müssen die Mängel da auch beseitigt werden. Klassiker, dem Vermieter die Mängel anzeigen, Frist setzen, ankündigen, dass man die Miete nur noch unter Vorbehalt zahlt. Und wenn man schon weiß, dass der Vermieter ohnehin Faulpelz ist, dann kann man schon gleich mit dem Gericht drohen. Vielleicht spuren die dann ein bisschen. Mehr. So, und dann guckt man mal, was kommt. Eine Sache muss man immer bedenken. Also so bei älteren Fenstern, Holzfenstern, können die Vermieter natürlich den Übergang machen und eine Modernisierung vornehmen, neue Fenster einbauen lassen und gegebenenfalls die Miete erhöhen. Das ist durchaus möglich. Vielleicht will man das auch in so einem Fall und ist damit sogar einverstanden, aber ich will nur sagen, das ist immer so ein bisschen die Krux bei solchen Fenstern. Da muss man halt entscheiden. Also wenn der Vermieter jetzt einfach nur einen Tischler bestellt, der dann praktisch alles abschleift und abdichtet und so, ja, ne, dann ist es eine Instandsetzung, das kostet dann nichts, also außer den Vermieter und so soll es ja auch sein, so ist es das Gesetz. Aber wenn der dann sagt, er möchte moderne Schallschutz- und ISO-Fenster reinmachen, dann kann es eben auch auf die Miete umgeschlagen werden. Mietminderung vielleicht noch als Ergänzung, kommt immer so ein bisschen drauf an, ne? Zwei Räume, fußkalt, zieht. Ja, also irgendwas zwischen 10% und 15% kann das schon nach sich ziehen, aber da würde ich wirklich nochmal auf den Einzelfall immer gucken müssen. Nächste Frage, muss ich warten, bis die Hausverwaltung über meinen Belang an meinen Vermieter entschieden hat oder kann ich die Minderung schon sofort geltend machen? Vermieter und ich sind uns einig über den Belang. Also das ist so ein Klassiker, ne? Manchmal sind so Hausverwaltungen eher ein Problem als der Vermieter. Der Vermieter ist irgendwie fein, aber die Hausverwaltung ist so ein bisschen faulpelzmäßig. Also die hat da überhaupt nichts zu entscheiden. Wenn man sich da einig ist mit dem Vermieter, naja, dann ist völlig wurscht, was die Hausverwaltung da überlegt. Die muss dann gegebenenfalls dafür sorgen, dass der Mangel beseitigt wird oder ähnliches. Aber wenn man sich da an sich erstmal einig ist, dann kann man die Minderung jederzeit umsetzen. Die Hausverwaltung ist ja nur der Vertreter des Vermieters. Die müssen dann sich um die Beseitigung kümmern. Aber wenn man insbesondere über die Zahlen, also über die Mietminderungsquote sich einig ist, dann sollte man da auch nicht lange fackeln und einfach mindern, dann darf man das auch machen. Dann ist auch das, was ich immer als eher konservativ agierender Mieter, was so die Mietminderung betrifft, dann auch hinfällig. Dann kann ich das einfach machen, wenn das klar ist, weil dann kann einem ja nichts passieren. Darf der Bauverein, Genossenschaft, kostenpflichtige, gewinnorientiert öffentliche Parkplätze bauen und bewirtschaften? Die Parkplätze werden in unserem ehemaligen Gemeinschaftsgarten gebaut. Die einzige Ankündigung erfolgte 5 Tage vorher. Also, dass die Genossenschaft möglicherweise in Absprache mit ihren Genossen, da bin ich zu wenig im Thema drin, ja, dass die möglicherweise durchaus öffentliche Parkplätze bauen kann und die auch dann auch entsprechend, weiß ich nicht, zur Bildung von Rücklagen oder sowas dann entsprechend sowas machen darf, das weiß ich nicht, sage ich es mal so. Gefühlt würde ich sagen, wenn das jetzt, wie gesagt, den Genossen zugute kommt, würde ich das jetzt erstmal nicht völlig durchstreichen. Aber dazu kenne ich mich jetzt mit der Satzung von dieser Genossenschaft nicht aus. Da will ich mich dann auch nicht weiter zu einlassen. So, ich würde jetzt nur mal mutmaßen, dass das, wenn das dem Genossenschaftszweck zugutekommt, dass das durchaus möglich ist. Ja, aber jetzt die Frage, ob das jetzt im ehemaligen Gemeinschaftsgarten gebaut wird. Na, wenn es der ehemalige Gemeinschaftsgarten ist und nicht mehr ihrer, dann hätte ich jetzt erstmal gesagt, dann wird das das wohl als Fläche offenbar möglich sein. Wenn es ihrer ist, ist natürlich was anderes. Ja, dann ist es natürlich eine verbotene Eigenmacht an ihrem Besitz, den sie da haben. Aber scheint ja nicht mehr so zu sein. Sie sagten jetzt auch noch, die einzige Ankündigung erfolgte 5 Tage vorher. Ja, das ist natürlich ein Skandal. Ob man da jetzt was rechtlich gegen machen kann im Sinne eines Baustopps, da wäre ich erstmal vorsichtig, weil das nicht unmittelbar ja offenbar die Mieterfläche betrifft mehr. Wenn das tatsächlich laut ist, kann das gegebenenfalls einen Anspruch auf Mietminderung durch die Lärmbelästigung freilich nach sich ziehen. Ja, das kann man dann natürlich schon machen. Das würde ich dann auch machen. Eine sehr, sehr, sehr kleine Frage. Guten Morgen, muss ich als Mieter den Zaun zahlen? Ja gut, das ist ein bisschen schwierig. Ich versuche mal irgendwie einen Fall draus zu entwickeln, dass ich jetzt irgendwie auch eine taugliche Antwort dazu geben kann. Also ich sag mal so, wenn man eine Wohnung mietet, man hat da so ein bisschen Garten drumherum oder so, oder ne, das kann ja durchaus mal mitvermietet sein. Dann kommt es drauf an, wenn da schon ein Zaun war, dann ist der mit vermietet und dann gehört es zur Instandsetzungspflicht des Vermieters, dass er den Zaun entsprechend dann auch, wenn da irgendwas kaputt ist, was weiß ich, weil da irgendjemand ein Einbrecher oder sowas das mal geknackt hat oder irgendwie mit einer Flex dann irgendwie entsprechend zerstört hat, dann ist der Vermieter dazu verpflichtet. Wenn man den selbst gezogen hat, ist es ja sein eigener, ist es ja der eigene Zaun und dann ist es tatsächlich so, ja, dann wird man da auch selber für aufkommen müssen. Mehr kann ich da leider nicht zu sagen, weil die Frage da ein bisschen dünn ist. Hallo, mir, na, ich ergänze mal, ist etwas gebrochener. Hallo, mir wurde eine Mietwohnung vom Hausverwalter übergeben und alle Absprachen wurden mit ihm getätigt, zum Beispiel Mängelanzeige bei der Übergabe. Nun soll der Verwalter gar nicht befugt gewesen sein, wie verhalte ich mich? Ja gut, das sind immer so Ausreden, ne, von Vermietern, die gegebenenfalls da dann mitkriegen, dass da offenbar in der Wohnung noch irgendwelche Absprachen gemacht wurden. Das ist ein klassischer Fall des ersten Semesters in der Stellvertretung, wenn man Jura studiert. Ja. Wenn ein Verwalter, ein Vertreter des Vermieters auftritt als Vermietervertreter, dann, und man hat da jetzt auch keine Zweifel, dass der das ist, ne, wenn er die Schlüssel übergibt, warum soll man da Zweifel haben, ist doch klar. Und wenn er ein Übergabeprotokoll unterschreibt, gegebenenfalls beim Mietvertragsschluss dabei war. Man muss das immer aus dem sogenannten Empfängerhorizont sehen. Und der sieht ja erstmal einen Hausverwalter. Und wenn der Erklärungen abgegeben hat für den Vermieter in Bezug auf die Mangelbeseitigung, dann kann der Vermieter nicht hinten raus sagen, habe ich gar nicht gewollt oder so. Dann muss der sich, wenn der Hausverwalter Fehler gemacht hat, muss sich der Vermieter mit dem Verwalter halt rumschlagen. Aber das für den Mieter ist klar, wenn da Absprachen waren, beziehungsweise dann also Mängelbeseitigung zugesichert wurde, dann kann man da auch drauf bestehen, ganz klar. Uiuiui, das haben wir auch schon öfter. Meine Genossenschaft hat mir gesagt, ich solle mein Katzennetz vom Balkon entfernen, das die Optik stört. Ich wohne in der 7. Etage, das Netz ist geklebt und kaum sichtbar. Es weiß ist, ist das so rechtens? Ach so, da es weiß ist. Okay, ich habe schlecht gelesen. Katzennetz, ja, das ist klar, für Katzenliebhaber natürlich eine wichtige Sache, weil ich sag mal, aus der 7. Etage wird selbst für so eine Katze, die immer auf den Pfoten landet, wahrscheinlich auch nicht ganz leicht, den entsprechenden Fall abzufedern. Wie auch immer. Also es ist am Ende so, ein Katzennetz ist nur dann zu entfernen, wenn es entweder in die bauliche Substanz eingreift, weil das muss man mit dem Vermieter vorher absprechen. Das ist ja offenbar nicht der Fall. Also erster Punkt, da sind wir drüber gehüpft. Zweiter Punkt, Optik. Also wenn es weiß ist und kaum sichtbar ist, dann stört es auch nicht die Optik. Das ist immer auch eine Frage des Einzelfalls. Ich würde jetzt erstmal aus der Ferne sagen, das klingt sehr danach, als wenn der Vermieter sie da gängeln will. Da muss man dann aber wirklich genau hingucken, ob das wirklich die Optik stört. Ich würde mal jetzt aus dem Gefühl sagen, so wie Sie es beschreiben, nein. Wenn das so ein dickes Netz ist, was weiß ich, das auch wirklich dann so ein bisschen, weiß nicht, dann vielleicht noch bunt ist oder sowas oder und aus dicken Seilen besteht oder so, dann kann man darüber nachdenken. Aber jetzt, wenn es durchsichtig ist und dann praktisch seinen Zweck erfüllt gegenüber der Katze, hätte ich da keine Bauchschmerzen. Und wird es auch im Zweifel durchaus mal, das kann man auch gerichtlich durchfechten, ja, das ist ja ein Skandal, wenn man so behandelt wird. Also Katzen sind doch nette, liebe liebe Lebewesen. Nicht umsonst gibt es 140 Millionen Katzenvideos in den sozialen Medien. Sind ja offenbar sehr beliebt und kann man ja auch nachvollziehen. Hunde sind trotzdem besser. So. Frage, muss man die Wohnung nach 20 Jahren Mietzeit renovieren, gestrichen, übergeben? Ein Klassiker. Ich glaube, ich habe dazu auch zu Schönheitsreparaturen eine Folge gemacht. Da kommt es ganz drauf an, was im Vertrag steht, wie die Wohnung am Anfang übergeben wurde. Es ist überhaupt kein Maßstab, ob 20 Jahre dort gelebt wurde. Man kann natürlich sagen, wenn man verpflichtet ist, die Schönheitsreparaturen auch während der Mietzeit durchzuführen, das so im Vertrag steht, ja, dann muss man es, sind 20 Jahre auch schon ziemlich lang. Also in der Regel sagt man ja so Bad 3 Jahre, 5 Jahre so die Wohnräume und 7 oder 10 Jahre dann so ein bisschen Flur und so, ne? Küche auch, glaube ich, 3 Jahre oder 5. Das sind aber auch alles nur, es kommt immer auf die einzelne Behandlung der Wohnung an. Das heißt so ein bisschen auf die Abnutzung, ja. Starke Raucher, das sieht anders aus, als wenn ich tatsächlich, ich sag jetzt mal, wirklich kaum in der Wohnung bin und entsprechend, ja, dann halt auch die maßvoll behandle, ja, dann verschieben sich diese Jahre auch. Wichtig ist für so eine Prüfung von Schönheitsreparaturen. Erstens, wie ist die Wohnung übergeben worden? Ist die Wohnung vollständig renoviert? Oder es reicht auch dann schon eine Wand, eine Decke oder irgendwie ein, zwei Fenster, die so Holzfenster, die nicht gestrichen worden sind, ja? Ist die vollständig oder nur unvollständig renoviert übergeben worden? Ist sie vollständig renoviert übergeben worden, dann muss man noch in den Vertrag gucken, wie es da drin steht. Und da hat der Bundesgerichtshof einige Entscheidungen gemacht, nach denen durchaus Klauseln im Mietvertrag unwirksam sind. Ja, und dann muss man halt entsprechend das am besten in der Mieterberatung abchecken lassen. Wurde die Wohnung unrenoviert, Klammer auf, bitte unbedingt die Zeugen des Umzugs oder Fotos oder sowas machen oder es gegebenenfalls auch in dem Übergabeprotokoll festhalten, dann hat man nämlich einen Beweis und einen Beleg, weil wenn die Wohnung unrenoviert oder jedenfalls nicht vollständig renoviert übergeben wurde, ja gut, dann muss man keine Schönheitsreparaturen machen, egal ob es im Mietvertrag steht oder nicht. Und dann kommt es, wie gesagt, auf diese 20 Jahre und alles gar nicht an. Also lassen Sie sich da konkret beraten. Mit 20 Jahren Hilfe kommt man da jedenfalls nicht weiter. Nächste Frage. Ich wohne seit 35 Jahren in der Stadt, in einer Wohnung in München. So, sagen wir mal so. Die Wohnung ist ca. 85 Quadratmeter groß und hat 3 Räume. Kann mir das Recht auf Untervermietung verweigert werden? Ach so, weiß, und jetzt kommt's, eine Staatsbedienstetenwohnung ist. Das ist eine gute Frage. Also vielleicht mal allgemein erstmal, wenn ich ein besonderes Interesse habe, ein Interesse, welches ökonomisch, sozial, wie auch immer geartet ist, was jedenfalls erstmal eine gewisse Ratio hat und verständlich ist und nachvollziehbar ist. Ja, also wenn ich also ein berechtigtes Interesse, so heißt es im Gesetz auch, wenn ich das habe, wie zum Beispiel, ich möchte meine Mietkosten senken, ich bin mal kurzfristig irgendwo im Ausland oder in einer anderen Stadt, ich möchte jemand bei mir aufnehmen, weil ich nicht so allein sein will. Das kann man alles sich überlegen. Und dann hat man berechtigtes Interesse, kann es auch im Wege der Klage gegen den Vermieter, manchmal sperren die sich ja so dann durchsetzen, ist auch relativ leicht. Ja? Also da haben die, wenn man ein gut formuliertes Interesse hat, keine Chance haben die da. Ja? Nur ist die Frage hier, wir haben eine Stadtbedienstetenwohnung, also eine offenbar für den Zweck der Stadt oder Staatsbediensteten, heißt es hier. Wir haben hier jemand, der offenbar eine für den Berufszweck vermietete Wohnung hat. Da würde ich sagen, kommt es dann nochmal auf den Einzelfall an. Also vom Gesetz würde ich erstmal sagen, kann es einem nicht verweigert werden, weil das Gesetz macht da erstmal grundsätzlich keinen Unterschied. Aber wahrscheinlich wird man den Begriff des berechtigten Interesses etwas enger fassen. Ja, also beispielsweise jetzt einfach nur um die Wohnkosten zu senken, eine Untervermietung zu machen. Das wird wahrscheinlich nur dann möglich sein, wenn das Gehalt, was man oder der Sold oder was auch immer das ist, wenn das entsprechende Einkommen nicht so großzügig ist, dann könnte man da wahrscheinlich drüber reden. Ansonsten wahrscheinlich eher schwierig. Aber jetzt, dass man gegebenenfalls im Rahmen der Untermiete Freunde oder Familie mit aufnimmt, das kann einem nicht verwehrt werden. Kommt auf den Einzelfall an. Ich würde auch immer raten, das dann nochmal in der Mieterberatung final zu besprechen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist einem das nicht verwehrt, das Recht auf Untervermietung auch in einer Staatsbedienstetenwohnung. Wie ist es eigentlich, wenn der Vermieter einen Termin von einer Woche zur Dämmung der Kellerdecke vereinbart und diesen weder abgesagt hat, noch jemand erscheint, um die Arbeiten durchzuführen? Na gut, Unzuverlässigkeit zieht jetzt nicht zwingend immer rechtliche Konsequenzen nach sich, ne? Kann schon mal sein, wenn, was weiß ich, der Vermieter eine Mangelbeseitigung machen wollte und dann nicht erscheint. Ja gut, dann geht die Mietminderung halt noch weiter, ne? So, das kann schon sein. Aber prinzipiell, wenn er jetzt nicht erscheint, also unzuverlässig ist und jetzt das durch die Dämmung der Kellerdecke da jetzt nicht ein Mangel beseitigt wurde, sondern eigentlich eine Modernisierung mehr oder minder ja vorgenommen wurde, um da die Wärme dann mehr zu halten, führt das jetzt erstmal zu keinen rechtlichen Ansprüchen. Die Frage ist, da sagt ja hier der Fragesteller noch, wie oft darf der Vermieter das wiederholen? Naja, das Einzige, ich verstehe Sie schon dahingehend, dass man sagt, naja, also wenn ich mir da zum Beispiel einen freien Tag genommen habe und dadurch Arbeitsausfall hatte oder sowas, ja, weil ich keinen Urlaubstag nehmen wollte oder irgendwie 2 Stunden gewartet habe oder sowas, oder dann sind das natürlich, gibt's Kompensationen in dem Gesetz, gegebenenfalls diese Ausfallzeiten zu kompensieren, also durch das Gehalt, was man gegebenenfalls verliert oder sowas, ja. Das kann man schon machen. Also da würde ich dann mal drauf pochen, und das, wenn der Vermieter das häufiger macht, dann ist es eben so oft, dass man diese Kompensation bekommt, wie es der Vermieter eben betreibt. In meinem Mietvertrag steht, dass in meinem Garten eine Gartenhütte errichtet werden soll. Kann ich eine Mietminderung einfordern, wenn die Gartenhütte seit über einem Jahr nicht steht, und wenn ja, wie viel? Oh, das ist interessant. Es ist halt die Frage, ob wir hier, also ja, wenn Sie einen Mietvertrag haben, ich nehme mal so, wie es hier steht, ja. Also wenn das praktisch eine Zusicherung war, die der Vermieter da zugesichert hat, dann kann man sicherlich überlegen, eine Mietminderung zu bekommen. So, und ob das jetzt rückwirkend für das Jahr ist, wenn Sie trotzdem die Miete gezahlt haben, also vorbehaltslos, ist ein bisschen schwierig. Und wie viel Mietminderung? Naja, also da würde ich jetzt mich nicht rauswagen, weil ich nicht den Vertrag kenne und was da genau abgesprochen wurde. Offensichtlich nutzen Sie ja den Vertrag ein Jahr und machen, was weiß ich, da Ihre Pflanzen, Ihre Kartoffeln, Blumen oder Erdbeeren oder sowas. Das scheint ja offensichtlich zu funktionieren, oder erholen sich in der Sonne oder stellen sich da einen Pool rein oder was auch immer man im Garten so macht. Und das ist halt so ein bisschen die Frage, was in der Gartenhütte sein sollte. Sollte es eher ein Schuppen sein? Sollte da vielleicht was mit einer kleinen Küchenzeile und einem Schlafzimmer sein? Dann wäre es wahrscheinlich auch mehr Mietminderung, weil das dann ja offenbar so ein kleines Bungalow sein sollte, ja. Wenn es jetzt bloß so ein Schuppen ist, dann ist natürlich entsprechend die Mietminderung anders, weil wenn man da bloß einen Spaten und eine Schubkarre oder sowas reinstellt, ja, oder den Rasenmäher oder so. Also, das kommt so ein bisschen drauf an, was der Zweck der Hütte war. Eher Unterbringung der Person, eher Unterstellen von Gerätschaften. Das müsste man sehen. Und entsprechend ist die Mietminderung dann natürlich eher im unteren oder eher im oberen Bereich anzusiedeln. Darf der Vermieter meine Nebenkostenabrechnung an den Nachmieter ohne meine Zustimmung senden, obwohl dieser noch gar nicht eingezogen ist? Also die Nebenkostenabrechnung von Ihnen? Muss er Ihnen schicken und nicht dem Nachmieter? Wobei man natürlich überlegen muss, wie die Konstellation war, ne? Wenn der Nachmieter praktisch in ihre Rechte und Pflichten eingetreten ist und da keine Regelung in dieser Zäsur von ihnen und dem Nachmieter gemacht wurde. Also in dem Bruch praktisch. Ja, man könnte ja so vereinbaren, dass man sagt, okay, bis zum 1.8.25 soll der alte Mieter eine Betriebskostenabrechnung bekommen und danach der andere. Wenn man das so macht, dann ist es natürlich so, dann muss natürlich an Sie die Nebenkostenabrechnung geliefert werden. Wenn der Nachmieter einfach nur in die Fußstapfen des Vormieters, also von ihnen einfach reingestapft ist, ja, und der noch nicht eingezogen ist, aber schon Nachmieter, ja, dann kann man dem schon die Betriebskostenabrechnung schicken, weil er ist ja dann praktisch, dann müssen sie das untereinander klären, wie man das regelt, wie ihr Anteil davon aussieht und so weiter. Das kommt eben genau drauf an. Tritt man in die Stapfen des alten Mieters oder gibt es irgendwie eine Regelung, wie das gesplittet wird. Grundsätzlich aber, wenn der Nachmieter in die Fußstapfen des alten Mieters hineintritt und warum auch immer noch nicht eingezogen ist, aber jedenfalls dieser Übergang vertraglich schon geregelt ist, ja, dann kann der neue Nachmieter auch schon die Nebenkostenabrechnung bekommen. Aber das kommt dann eben genau drauf an, wie Sie es geregelt haben. So, was haben wir hier? Hallo, wir haben ein Haus mit Grundstück gemietet und zahlen für die gesamte Grundfläche Grundsteuer und alle Abgaben. Auf dem Grundstück befinden sich 2 Stellplätze. Ist es rechtens, dass dafür nochmal gesondert Miete gezahlt werden muss? Klingt ja wirklich erstmal merkwürdig. Also eigentlich zahlt man für die gesamte Fläche Grundsteuer und mietet sie. Und zusätzlich sind da jetzt aber auch noch 2 Stellplätze. Muss man da jetzt gesondert Miete zahlen? Naja, das kommt auch auf die Vertragsgestaltung an, ne? Wenn der Stellplatz erstmal zwar einerseits auf dem Grundstück ist, aber gegebenenfalls eben auch gesondert als Stellplatz genutzt werden kann, ja, weil das eine gewisse Abtrennung von dem Haus bietet und gegebenenfalls auch ein Nachbar oder sowas sein Auto dahinstellen kann, weil der Vermieter sagt, er möchte gerne sich frei vorbehalten, ob er jetzt die Stellplätze dem Mieter, der manchmal vielleicht gar nicht braucht, wenn er gar kein Auto hat oder sowas, ne, oder jemand anders vermietet und das einigermaßen abtrennbar ist und nicht sich beißt mit ihrer Mietfläche, ja, abgetrennt ist und keine Kollisionen da entstehen. Dann würde ich erstmal sagen, kann man das voneinander trennen. Das mit der Grundsteuer würde ich eher dann sagen, wenn das der Fall ist, sollte man sich eher überlegen, ob man gegebenenfalls bei der Betriebskostenabrechnung die Grundsteuer reduziert, ja, weil das gegebenenfalls sich nur auf den vermieteten Bereich und nicht die Stellplätze bezieht. So hätte ich das, glaube ich, eher gelöst. Da würde man aber genau in die Verträge gucken müssen, um das final zu klären. Also es muss letztendlich genau aufgeklärt werden, wie die Vertragswerke sind und ob es da wirklich so ist, dass diese Stellplätze halt, sagen wir mal, wirklich nur inkludiert, also nur in Bezug auf dieses Grundstück, was sie gemietet haben, also nur da in dem Gesamtpaket mit drin sind, dann könnte man wirklich fragen, warum da noch zusätzlich Miete zu nehmen ist, insbesondere wenn es jetzt, ja, weiß nicht, wenn die Stellplätze nicht besonders gepflegt werden oder so. Aber wenn das einigermaßen abtrennbar ist und man da auch als Nachbar zum Beispiel sein Auto raufstellen kann, ohne dass man sie da belästigt oder so, weil was ich eine Hecke das abtrennt oder sowas, dann würde ich sagen, kann das auch so geregelt werden, ja. Das müsste man, wie gesagt, an der Vertrags- und Tatsachensituation noch weiter aufklären. Wir sind fast durch. 4 Fragen noch. Darf ich in der Wohnung wohnen, wenn ich angemeldet bin und Wohnungsbestätigung habe? Sie dürfen in der Wohnung wohnen, völlig getrennt von der Frage, ob Sie angemeldet sind oder eine Wohnungsbestätigung haben. Wenn Sie einen Vertrag haben, dürfen Sie in die Wohnung. Das ist ganz einfach, ja. Die Fragen kommen häufiger mal, weil dann teilweise so die Anmeldung immer in Bezug auf das Mietverhältnis gesehen wird. Die Anmeldung ist eine ordnungsrechtliche Pflicht, die auch mit Ordnungswidrigkeiten, also Bußgeld, gegebenenfalls geahndet werden kann, wenn man sich nirgends anmeldet. Das ist dann eine ordnungsrechtliche Frage. Und eine Wohnungsbestätigung, da meint wohl der Fragesteller, weiß ich nicht, wenn er ein Untermieter oder sowas ist, dann muss man ja so eine Wohnungsgeberbestätigung haben, um sich anzumelden. Ja, aber das sind alles keine Voraussetzungen für die Frage, ob ich in der Wohnung wohnen darf. In der Wohnung wohne ich, wenn ich von meinem Vermieter oder Untervermieter einen Mietvertrag habe, in dem geregelt ist, dass ich den Besitz an der Wohnung haben darf. Und wenn ich das habe, dann sind die Fragen, ob ich da angemeldet bin oder nicht, irrelevant. Ich kann ja 7 Wohnungen anmieten und muss jedenfalls nur an einer gemeldet sein. Wenn man das Geld hat, geht das ja. Wieder eine Betriebskostenfrage. Unrechtmäßige Erhöhung der Nebenkosten und Betriebskostenpauschale. Ist so ein bisschen stichpunktmäßig hier die Frage. Wird gleich auf Paragraf 560, da steht was zu Betriebskosten, das stimmt. Absatz 1, Satz 1, verwiesen. Und da steht jetzt hier, wir haben keine entsprechende Vereinbarung im Vertrag. Zeitgleich brauchen wir die Zustimmung zu einer Untervermietung. Wie am besten taktisch vorgehen? Okay. Also, was der Fragesteller hier offenbar hat. Er hat einen Vertrag und da gibt es offenbar eine Pauschale für die Betriebskosten. So eine Art Bruttomietvertrag in heutigen Zeiten und sowas wie ein Geschenk, muss man tatsächlich sagen. Der hat da offenbar festgestellt, okay, also eine Erhöhungsmöglichkeit sieht der Vertrag nicht vor. Der Vermieter möchte aber mehr für die Pauschale. Und darüber ist er jetzt nicht gerade glücklich und weiß eben, also der Vermieter ist darüber nicht glücklich, der Mieter, der fährt ja damit ganz gut. Und der Mieter will jetzt der Erhöhung entgegentreten und kann das offensichtlich auch, weil es keine Möglichkeit der Erhöhung dieser Pauschale wohl gibt. Gleichzeitig will er eine Zustimmung zum Untermietvertrag und sich offenbar da, ja, will er jetzt wahrscheinlich kein großes Theater drum machen, vielleicht gerichtlich oder sowas, das alles möglichst geräuschlos machen und will offenbar so eine Art Verhandlungsposition, die er jetzt hat, indem er halt sagt, er will die Pauschale nicht erhöhen. Die wäre so ein bisschen, um eine geräuschlose Zustimmung zur Untervermietung zu bekommen, das wäre ein bisschen gegeneinander halten. Wie taktisch vorgehen? Ich würde ja ganz klar sagen, wenn es keine Erhöhungsmöglichkeit zu Nebenkosten beziehungsweise Betriebskostenpauschale gibt, dann sagt man das auch und sagt, da ist nichts, das Recht gibt mir das an die Hand und wenn ich ein Recht auf Zustimmung zur Untervermietung habe, dann klage ich das durch und fertig. Ja. So, wenn der Vermieter da nicht mitmacht. Da gibt's die Taktik ist, rücksichtslos gegen den Vermieter vorgehen und sich da nichts gefallen lassen. Ja. Also wenn sie das Recht haben, die Pauschale bei der Betriebskost beizubehalten, dann lassen sie das auch genau so und erklären das auch und die Untervermietung, die, wenn sie da ein Recht drauf haben, setzen sie es durch. Wenn das mit der Untervermietung ein bisschen schwierig ist, weil möglicherweise sie gar kein Recht haben, ja, weiß nicht, beispielsweise, sie wollen für 5 Jahre untervermieten oder sowas und wissen auch gar nicht, ob sie in die Wohnung zurückkommen oder so, ja, dann kann man drüber nachdenken. Also wenn die Untervermietung irgendwie wackelig ist, dann kann man so ein bisschen versuchen zu verhandeln und wechselseitig nachzugeben und zu sagen, okay, ich bezahle das, aber komm, dann macht das mit der Untervermietung klar. Aber das, wenn Sie da ein Recht auf Untervermietung haben, eiskalt sein, eiskalt. Okay, zu viel Platz für zu wenig Miete. Was tun, wenn sich die Wohnung als kleiner herausstellt, als im Mietvertrag steht? Ja, das ist ein Thema, was wirklich durch die neue Rechtsprechung, so neu ist er auch nicht mehr, aber des Bundesgerichtshofs, insbesondere bei Betriebskosten, Abrechnungen und bei Mieterhöhungen. Da ist die Rechtsprechung die, dass die genaue Quadratmeteranzahl der Maßstab ist. Ja, das ist dann auch wichtig, das dann entsprechend durchzufechten, wenn man im Mietvertrag zu viel Quadratmeter drin hat oder so eine bekloppte Klausel, wo so ein Quadratmeterpreis steht, aber gesagt wird, das ist aber hier gar nicht der Maßstab des Vertrags, das ist nur, um es mal grob zu wissen, eigentlich sind die Wohnungsräume vermietet, nicht die Quadratmeter. Wenn das drinsteht, hat der BGH leider gehalten, dann ist es blöd, dann kann man sowieso nichts machen und die Miete auch nicht mindern. Ansonsten ist es so, wenn man, das ist auch nach wie vor noch geltende Rechtsprechung, wenn man 10% plus x weniger Quadratmeter hat als im Mietvertrag stehen, dann hat man Recht, auch die Miete entsprechend anzupassen und zu mindern auf den Preis, der dann pro Quadratmeter ursprünglich vorgesehen war. Und dann kann man das heruntersetzen. Letzte Frage. Ich habe einen Mietvertrag, in dem aufgelistet ist, wie sich meine Miete zusammensetzt. Darin ist auch vermerkt, dass ich 20 Euro für die Nutzung der Küche zahle. Jetzt ist allerdings der Herd und der Backofen in der und dann bricht leider... Es ist so wie bei Monty Python in, was ist denn das, die Ritter der Kokosnuss, wo einer von einem Grabstein irgendwie die Inschrift vorliest und dann die irgendwann mitten abbricht und der dann so irgendwas dann irgendwie so nicht mehr weiterlesen kann, weil es dann auch nicht mehr weitergeht. Hier ist es leider auch nicht mehr weitergegangen, aber hey, das können wir lösen, weil ist schon klar, was ist, ne? Also da zahlt jemand Nutzung für die Küche und offenbar sind Herd und Backofen kaputt gegangen. Wer ist dann zuständig? Ich ergänze die Frage mal und ich nehme an, so ist er auch gemeint. Ganz klar, wenn ich da eine Nutzungsgebühr zahle, dann ist der Vermieter dafür zuständig. Er wäre es auch übrigens getrennt davon, ne? Wenn ich die Küche nicht selber in die Wohnung eingebracht habe und es ist was kaputt, dann muss der Vermieter das dann auch bezahlen bzw. instand setzen. Das wären die Fragen, die so hier reingekommen sind zum Thema, ja, zu allen Themen, die man so im Mietrecht immer wieder hat. Ich habe es ja vorhin gesagt, es gibt ja immer so die Big Five oder die Big Ten of Questions, die man dann immer so hat und mit denen man dann halt umzugehen hat. Ich hoffe auf jeden Fall, dass Sie ein frohes Fest haben, ein bisschen Ruhe jetzt zwischen den Jahren, keine Betriebskosten jetzt auch noch obendrauf, ja, so die Nachzahlungen, mit denen hat man, auf die hat man ja eh immer keinen Bock. Und wenn, dann spätestens Anfang des Jahres in die Mieterberatung und gucken, was man da machen kann. Man kann den Podcast hier beispielsweise hören und empfehlen. Man kann gerne Fragen stellen, die ich dann spätestens nächstes Jahr, Ende des Jahres beantworte. Ansonsten kann man mich ja über die üblichen Kontaktformularmöglichkeiten, zum Beispiel über www.ra-schauer.de, da findet man auf jeden Fall eine Möglichkeit, oder über den Podcast hier selbst, über die Homepage irgendwie jedenfalls zu mir durchdringen und gegebenenfalls dann auch eine Beratung und Vertretung einrühren, damit der Vermieter hier nicht über die Stränge schlägt. Und ansonsten empfehle ich immer, in die Berliner Mietergemeinschaft einzutreten. Der beste Mieterverein in Berlin. Da kann man günstig Mitglied werden und wird auch überall gut beraten. Ansonsten werden wir mal gucken, was nächstes Jahr kommt. Mieten und wohnungspolitisch in Berlin ist Wahl. Da wird sicherlich einiges kommen. Die Linkspartei beispielsweise hat ja das Thema auf ihre Agenda gesetzt. Es wird wahrscheinlich nicht die einzige Partei sein, die das macht. Die Grünen sind da ja auch immer recht aktiv hier in Berlin. Die Sozialdemokratie muss man mal sehen. Eingeschlafen ist es ja eigentlich immer nur bei CDU und FDP und das ist ja auch nicht sehr verwunderlich, wie da über Mieter gedacht wird. Ja, ich wünsche auf jeden Fall alles Gute für 2026 und wenn mir irgendjemand einen Tipp geben kann, wie ich regelmäßig podcaste und das dann nicht immer faul irgendwie links liegen lasse und dann immer Ende des Jahres feststelle, Moment mal, da muss ich doch eigentlich nochmal jetzt eine Folge machen, dann bin ich über Tipps und Coachings sehr, sehr dankbar. Alles Gute, frohes Fest. Genieß die Zeit und bis nächstes Jahr auf jeden Fall, egal wann, bis dahin. Und zum Schluss nochmal ein Lied. Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Na, 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 na,